Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Miriam C.
Kennen Sie das? Eine Fortsetzung lesen. Also so den zweiten oder dritten Teil einer Buchreihe. Das ist doch immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also auf der eigenen Couch ankommen. Zwischen diesen ganzen Romanfiguren, die einem schon so ans Herz gewachsen sind. So zumindest ging es mir. Bei dem neuen Buch von Caroline Wahl, das ist eine Fortsetzung von ihrem Bestseller 22 Bahnen, war ein Riesenerfolg im letzten Jahr. Und mit dieser Fortsetzung ist Caroline Wahl gleich hier in Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Ihr allererster Roman über zwei Schwestern, die bei einer alkoholkranken Mutter aufwachsen, dieser Roman wurde gleich zu einem Riesenerfolg. 22 Bahnen war im vergangenen Jahr das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels. Das Buch gewann den Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis und ich habe wirklich so viele unterschiedliche Menschen davon schwärmen hören. Die Autorin Caroline Wahl, die hat es geschafft, mit Ende 20 ja die scheinbar perfekte Balance zu finden zwischen Anspruch und allerbester Unterhaltung. Ja, und von so einem Bestseller wie 22 Bahnen, da muss man ja eigentlich eine Fortsetzung schreiben. Hat Caroline Wahl auch gemacht. Windstärke 17 heißt die, ist gerade gestern erschienen und mit dem Roman ist Caroline Wahl jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wie rum war es denn? War es tatsächlich der Erfolg, nachdem dann der Verlag gesagt hat, Mensch, Frau Wahl, da müssen Sie jetzt eine Fortsetzung schreiben? Oder hat sie die Geschichte von Tilda und ihrer kleinen Schwester Ida nicht losgelassen?
Nee, der Impuls kam von mir, also mich hat es nicht losgelassen. So am Ende vom Lektorat von 22 Bahnen habe ich einfach gemerkt, dass mich das extrem beschäftigt, dass Ida da allein mit der Mutter bleibt und dass ich mir oft irgendwie ausgemalt habe, wie das so sein wird. Und dann habe ich den Wunsch geäußert, dass ich doch gerne die Geschichte von der erwachsenen Ida nochmal erzählen möchte. Und dann meinten die, ja, mach mal, noch ein bisschen verhalten. Dann habe ich angefangen zu schreiben und dann fanden sie es okay.
Ich muss sagen, mich hat es auch besonders gefreut, dass man jetzt nochmal diese Perspektive eben von der kleinen Schwester, die ja dann gar nicht mehr so klein ist in diesem Roman, hört, lesen kann. Und ich muss sagen, ich habe die Figur auch völlig neu kennengelernt. Wie ging es Ihnen bei dieser Wiederbegegnung mit Ida?
Ja, auch. Also es war irgendwie nicht wie eine neue Figur, aber es ist ja einfach, sind 10 Jahre dazwischen und man merkt, dass sie sich komplett verändert hat und dass die Perspektive und auch der Ton von ihr so ganz anders ist, während Tilda irgendwie so alles unter Kontrolle hatte und man irgendwie das Gefühl hatte, die wuppt es schon, ist Ida so unberechenbar, hat irgendwie so eine ganz intensive Wut und Trauer im Bauch nach dem Tod der Mutter. Und es hat voll Spaß gemacht, mich mit der zu beschäftigen und mit der so die Grenzen abzutasten und zu überschreiten.
Ja, am Anfang von Windstärke 17, da ist die Mutter von Tilda und Ida gestorben. Ich glaube, das darf man schon verraten. Allerdings lange eben nachdem diese große Schwester Tilda, die sich immer so um die kleine Ida gekümmert hat im Vorgängerroman, nachdem die also ausgezogen ist und Ida noch viele Jahre eigentlich mit dieser suchtkranken Mutter allein war, auch einen ganz eigenen Umgang mit ihr finden musste. Und jetzt aber eben nach dem Tod der Mutter hält auch Ida eigentlich nichts mehr zu Hause und sie verlässt dann am Anfang von Windstärke 17 auch diese Wohnung in der Fröhlichstraße. Wie geht's ihr da in dieser Situation?
Ja, sie ist komplett am Boden. Also es fängt mit dem Tod oder mit dieser Flucht von zu Hause an und Tilda, Ida. Das passiert mir jetzt dauernd. Also bisher an jedem Abend, dass ich die beiden Namen verwechsle. Naja, sie ist tief traurig und vor allem hat riesen Schuldgefühle, dass sie irgendwie mehr hätte machen müssen und hat eigentlich nichts, außer diesen Koffer, der gefüllt ist mit den Kleidern von der Mutter. Und ja, ich würde sagen, sie ist am absoluten Tiefpunkt.
Ich finde, diese Charakterunterschiede zwischen diesen beiden Schwestern kommen auch nochmal richtig raus jetzt mit diesem Buch. Also Tilda war ja auch schon im Vorgängerroman immer so die Vernünftige, ist sie jetzt immer noch, geht einem langsam auch mal so ein bisschen auf die Nerven, dass diese Tilda wirklich immer so überfürsorglich vernünftig ist. Und Ida ist ja mehr so die Impulsive und sie bricht dann auch auf nach Rügen, wo es verdächtig oft, habe ich gedacht, stürmt. Also das ist wirklich die Heldin und ihr Wetter, der Sturm. Was hat es denn mit dem Titel Windstärke 17 auf sich?
Soll ich ausholen oder?
So viel, wie Sie verraten mögen, gerne.
Ja, also Ida landet irgendwann bei Knut und Marianne Knut ist so ein Kneipenbesitzer und Marianne eine Grundschullehrerin, eine ehemalige. Und Knut ist so einer, wie ihn bestimmt viele von uns kennen, der nicht so über Gefühle redet oder nicht so gerne. Und dann reden Ida und Knut halt vor allem übers Wetter und andere Dinge, weil Knut sich extrem gut mit Wetter auskennt. Und dann erklärt Knut Ida unter anderem die Windstärkenskala. Und es gibt eben nicht Windstärke 17 und es gibt mehrere Skalen, ist alles mega kompliziert. Ich bin nicht gut in sowas, aber Knut eben. Und Ida nimmt dann später diese Windstärke 17, um ihr Innenleben, dieses Chaos im Kopf zu beschreiben und sagt, dass in ihr 17 Windstärken toben.
Das Einzige, was Ida dann ja so ein bisschen runterbringt, auch in diesem Haus bei Knut und Marianne, wo sie dann so eine Zeit lang unterkommt, das ist ja, also das ist das Schwimmen, es sind tatsächlich zwei Dinge, das ist das Schwimmen und aber auch das Schreiben. Und ich muss sagen, da habe ich mich doch ein bisschen gewundert, weil in 22 Bahnen, da malt Ida ja Bilder, düstere Bilder, aber malt unablässig. Und jetzt hier in der Fortsetzung hat sie auf einmal angefangen zu schreiben, träumt auch davon, am Literaturinstitut in Leipzig zu studieren. Da habe ich mich doch gefragt, steckt da vielleicht auch ein bisschen Caroline Wahl jetzt in der schreibenden Ida?
Es steckt bestimmt mehr von der Caroline Wahl in der schreibenden Ida als in der Tilda. Aber irgendwie hat das für mich Sinn gemacht. Ich weiß nicht, die Bilder in 22 Bahnen, die waren ja auch immer sehr düster und dunkel. Und sie hat ja da auch angefangen, so eine Liebe für die Literatur zu entwickeln und auch immer eine Freude am Geschichtenerzählen gehabt. Und dann hat das irgendwie, war für mich logisch, dass sie dann irgendwann versucht, durch Geschichtenschreiben zu flüchten aus dieser harten Realität. Und dann habe ich einen kleinen Hobbywechsel stattfinden lassen.
Jetzt gibt es in Windstärke 17 wieder, das hat man jetzt auch schon gehört, wie Sie, Caroline Wahl, über dieses Buch und über die Geschichte gesprochen haben. Es gibt wieder Tod und Verlust. Das waren ja auch schon in 22 Bahnen so ganz zentrale Themen. Und es gibt aber auch wieder eine Liebesgeschichte, verrate ich jetzt schon mal. Wieder so eine Liebesgeschichte, die die Figuren eigentlich beide überhaupt nicht gebrauchen können, wie auch schon im Vorgängerroman. Aber mir scheint immer so, Sie finden da eine perfekte Balance eben zwischen, wie viel Trauer kann ich meinem Publikum zumuten und auch eben wie viel Trost. Wie loten Sie das aus, diese Balance? Gehen Sie da nach so einem eigenen Gefühl oder haben Sie vielleicht sowas wie ein Probepublikum, wo Sie das dann mal ausprobieren, wie viel Sie dem zumuten und wie viel Sie dem auch gönnen an Trost und an fürsorglichen Figuren, die ja auch immer wieder in den Büchern auftauchen?
Also es ist voll die Gefühlssache. Also ich mache das ganz intuitiv, auch wie ich es einfach brauche. Schreiben ist für mich auch ein bisschen so wie Lesen, also ich gehe mit den Figuren, also ich wusste auch am Anfang noch nicht, wo Ida landet und dann habe ich in Stralsund gemerkt, dass Stralsund nicht weit weg genug ist und da sind wir auf Rügen gelandet und so gehe ich mit den Figuren und dann ist es einfach so ein Gespür und dann hat es so hart angefangen mit dem Tod der Mutter und Ida hat nichts und dann habe ich ihr eben, dann ist eben so ein Knut um die Ecke gekommen und dann war da noch die Marianne, die sie aufgenommen hat und so entwickelt sich das alles und es ist einfach immer so, so ein Gefühl, aber auch dieser Traurigkeit irgendwie so eine Hoffnung und so einen Witz und die Schönheit gegenüberzustellen.
Ich muss sagen, Sie schreiben auch ganz große Dessertromane. Also was Sie da immer so für vergessene Nachtische rauskramen, ja Dr. Oetker Vanillesoße, gut, das kennt man jetzt noch, aber Paradiescreme und hier in diesem Buch hat mich besonders gefreut, das Butinchen, ja, also so ein Eis am Stiel, was es, glaube ich, exklusiv nur bei Bofrost gibt. Ja. Na, und so verschiedene, so ein Clownseis mit so verschiedenen Farben, Kaugummi, verschiedenfarbigen Kaugumminasen. Also Sie mögen Desserts oder Sie geben ihnen, will ich fast sagen, so eine ganz besondere Bedeutung immer in Ihren Romanen.
Ja, weil sowas einfach, das sind die kleinen Dinge, die eine extrem große Bedeutung auch in meinem Leben haben, wenn ich mich an meine Großeltern oder so erinnere. Das sind diese Sachen, an die man sich erinnert und die extrem symbolträchtig sind. Und deswegen schreibe ich auch so viel über das Essen und über so Erinnerungen, wie sie wahrscheinlich viele von uns kennen, weil so auch Essensrituale und so Produkte, die man irgendwie gar nicht mehr kennt, extrem viele Geschichten und Erinnerungen in sich tragen. Und irgendwie das Gefühl, dass jetzt, also ein paar LeserInnen haben jetzt schon Bilder von Butinchen geschickt und das zu wissen, dass so junge Menschen bei Bofrost anrufen und sich Butinchen bestellen wegen mir, das ist so schön. Ich fühle mich da so richtig mächtig und irgendwie, das ist richtig cool.
Und am Meer schreibt sich es generell, zumindest für Sie, Frau Wahl, auch besser, oder?
Ja, da ist der Kopf irgendwie durchgepustet. Da, ich brauche diesen Blick ins Weite, diese Offenheit und irgendwie funktioniere ich da am besten, beziehungsweise mir geht's da am besten. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall der Küste und dem Norden Deutschlands jetzt erstmal erhalten.
Jetzt gehen Sie mit Windstärke 17 wirklich in den nächsten Wochen auf eine Mammut-Lesetour, also durch ganz Deutschland, die Schweiz. Verbraucht eigentlich so eine Tour mehr Kraft oder gibt Ihnen das auch was, dieser Austausch, vor dem Sie jetzt stehen mit Ihrem Publikum?
Also wenn der Austausch mir nichts geben würde, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Ich finde diesen Austausch eigentlich mit am schönsten, weil man da das spürt, was mit dem Buch passiert. Weil sonst sind es immer nur Zahlen und es ist immer so ein bisschen eher distanziert, würde ich sagen. Man kann das nicht so richtig begreifen. Und wenn man dann wirklich auf begeisterte oder coole LeserInnen trifft, das ist irgendwie schön, auch die unterschiedlichen Lesarten so kennenzulernen. Also jeder liest das Buch anders. Deswegen ist mir das schon wichtig, auch diese Lesung zu machen. Aber es ist schon auch, natürlich muss man da auch auf sich aufpassen. Es ist auch anstrengend und irgendwie Rituale finden, die einem gut tun. Und da ist auch immer gut, wenn ich das Schreiben irgendwie bei der Lesereise dabei habe, so ein kleines Zuhause, was man irgendwie mitnimmt.
Und ein Ritual, was Sie dann praktizieren während dieser Tour?
Schreiben.
Sie haben gesagt, man muss sich so kleine Rituale suchen. Das ist tatsächlich das Schreiben dann, dieses Ritual?
Ja, Schreiben unter anderem. Ich mache immer oft, dass ich, wenn ich ankomme, erstmal mein Zeug ablege und dann suche ich Wasser oder Wald, schaue mir das an. Und abends dann immer so ein Fernsehabend nach der Lesung im Hotelzimmer, weil im Hotelzimmer darf man machen, was man will. So wie früher, ich weiß nicht, wenn die Eltern irgendwie mal weg waren, dann durfte man so lange aufbleiben, wie man will und essen, was man will. Und ja, so mache ich das dann auch, belohne mich dann quasi.
Dann wünsche ich Ihnen für die nächsten Wochen gute Gewässer zum Schreiben, gute Hotelzimmer mit Fernseher und guten Snacks.
Ja, schön. Dankeschön.
Caroline Wahl im Deutschlandfunk Kultur. Ja, vielen Dank auch für dieses Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Windstärke 17, Caroline Wahls Fortsetzung ihres Bestsellers 22 Bahn ist gerade im Dumont Verlag erschienen und jetzt geht Caroline Wahl also auf große Lesetour mit diesem Buch. Heute Abend liest sie in Berlin, am Samstag in Frankfurt am Main und in den nächsten Wochen dann noch unter anderem in Stuttgart, Bremen, Kiel und am 29.06. natürlich auch auf Rügen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
20 Jahre Dorfpunks. Zeit, in die Stadt zu ziehen. Mit Pudels Kern hat Rocco Schamoni jetzt den zweiten Teil seiner Künstlerwerdungsgeschichte vorgelegt. Es sind die 80er Jahre auf St. Pauli. Der junge Dorfpunk trifft die goldenen Zitronen, die Ärzte und die Toten Hosen und sucht seinen eigenen Platz als Künstler.
Mein Jugendfreund Daniel Richter, der mittlerweile bekannte Maler, hatte mir, als ich 16 war und in einer Punkrockband Polittexte geschrieben und gesungen habe, gesagt, das ist total langweilig, das machen 17.000 andere deutsche Bands auch. Schreib lieber ein paar von diesen merkwürdigen Schlagern, die du mir gerade vorgesungen hast. Und das fanden die Zitronen und die Hosen auch gut und sagten, komm mit uns auf Tour, nimm deinen Showanzug. Ich hatte mir selber so einen Showanzug genäht, der ein bisschen nach Las Vegas aussehen sollte.
Wie er vom Punk-Publikum für seine Schlager mit Gemüse beworfen wurde, berichtet Rocco Schamoni in seinem neuen Buch Pudels Kern, aus dem er heute im Schlachthof in Bremen liest. Philipp wünscht sich sehnlichst einen besten Freund. Als Feiner in die Klasse kommt, so leuchtend rothaarig wie er selbst, weiß Philipp, sie soll es sein. Die beiden werden erwachsen und ihre Beziehung zunehmend toxisch. Lana Lux schreibt in ihrem dunklen Roman geordnete Verhältnisse über Wut, Obsession und eine Frau, die immer mehr in den Besitz eines Mannes zu gelangen droht.
Es ist verblüffend, wie aus Liebe Hass werden kann, hat mir eine Frau gesagt, die ich in dem Wartezimmer der Beratungsstelle für häusliche Gewalt getroffen habe. Ich glaube nicht, dass es wahr ist. Ich glaube, dass wir, die davon betroffen sind, bloß von Anfang an Kontrolle mit Liebe verwechselt haben.
Lana Lux liest aus Geordnete Verhältnisse. Heute Abend in der Glockenbach Buchhandlung in München. Um Themen wie Krieg, Impfen oder Politik wird in Ikas Elternhaus schon lange ein Bogen gemacht. Und doch muss die Studentin bei einem Heimatbesuch feststellen, dass ihr Vater immer weiter in den Tiefen des Internets und seiner Meinungsblasen abgetaucht ist. Schonungslos und dennoch einfühlsam erzählt die Comiczeichnerin Ika Sperling in ihrem autofiktionalen Debüt, wie es ist, einen Angehörigen an Verschwörungsideologien zu verlieren.
Es ist ein sehr großes Gefühl von Machtlosigkeit, aber auch von Trauer natürlich über den Verlust und aber auch gleichzeitig von einer sehr großen Wut auf die Person.
Der große Reset. Ika Sperling stellt ihr preisgekröntes Comic-Debüt vor, heute Abend im Metropolis-Kino in Hamburg.
Die Literaturtipps waren das von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über Johann Wolfgang von Goethe, über sein Werk, sein Leben, sein Wirken und Nachwirken, da ist doch jetzt mittlerweile alles erforscht und regalmeterweise aufgeschrieben. Denkt man. Ein neues Sachbuch, das behauptet jetzt aber Goethes Verhältnis zum Judentum, das ist bisher weitgehend vermieden worden in der Forschung. Der US-amerikanische Germanist W. Daniel Wilson, der hat deshalb über Goethe und die Juden Faszination und Feindschaft geschrieben. Kritiker Thomas Groß hat das Buch gelesen und ja, Herr Groß, stimmt das dann überhaupt erstmal mit diesem behaupteten Desiderat? Also ist Goethes Verhältnis zum Judentum bisher unbeachtet?
Nicht gänzlich unbeachtet, aber doch ausgespart. Also man erfährt aus der Goethe-Forschung viel über Goethe als Maler, als Bienenzüchter, Goethe als Gartenfreund und ähnliches, aber tatsächlich kaum was über sein Verhältnis zu den Juden, denen er im Lauf seines Lebens begegnet ist. Sei es als Händler, sei es als Verwalter seines Vermögens, aber auch als Künstler und Intellektuelle. Nicht zuletzt in Gestalt von weiblichen Fans wie etwa Rahel Levy, spätere Farnhagen, die seinen Ruf in die Berliner Salons hineintrug. Also die ersten Goethe-Fans oder wichtige Goethe-Fans waren Jüdinnen.
Und wie nähert sich jetzt der Germanistik-Professor Wilson diesem Thema, diesem Verhältnis von Goethe und dem Judentum?
Er streift zunächst mal die Spezifika der hiesigen Goethe-Rezeption, also sprich auf der einen Seite die Versuche der Nationalsozialisten, Goethe als urdeutschen Dichter für sich zu reklamieren und später eben die genau umgekehrten Bestrebungen, die Weimarer Klassik als schimmernde Insel im Meer der Barbarei hochzuhalten. Aber es ist kein Buch über deutsche Schuld oder Schuldabwehr. Er ist ja Amerikaner und da gilt sein Interesse vor allem der weitergestellten Frage, wo und wie antijüdische Ressentiments in der deutschen Geistesgeschichte nachwirken. Also Goethe wird hier zum Exempel gemacht quasi und er führt einen Indizienprozess gegen Goethe.
Ja, und welche Indizien findet er dann so, also für oder gegen Goethes Antisemitismus?
Ja, also nichts zu beschönigen gibt es an Goethes Haltung zur Judenemanzipation insgesamt. Ja, die kam ja aus Frankreich und alles, was aus Frankreich kam und irgendwas mit Aufruhr oder Revolution zu tun hatte, das war ihm ein Gräuel. Da musste er sich dann gleich wieder in die Studierstube zurückziehen und 3 Tage lang Mineralien studieren, salopp ausgedrückt, ja. Und er denkt auch oft in Stereotypen.
Fred Vargas ist ein richtiges Krimi-Phänomen. Seit über 30 Jahren erscheinen ihre Bücher um den Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg. Und regelmäßig stehen diese Krimis auf den Bestsellerlisten in Frankreich, genauso wie hier bei uns in Deutschland. Auch Adamsbergs neuester Fall Jenseits des Grabes, der dürfte, das bin ich mir ganz sicher, auf die oberen Ränge der wöchentlichen deutschen Buchcharts schaffen. Die erscheinen immer am Freitagmorgen. Meine Kollegin Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion, die hat jetzt schon als eingefleischter Fan diesen 10. Fall von Kommissar Adamsberg gelesen. Kim, worum geht's denn da drin?
Ja, es geht um einen hinkenden Geist, dessen Präsenz Unheil ankündigt. Es geht um frische Flohbisse, um einen toten Waldhüter, um körperliche Gebrechen und die köstliche Küche der Bretagne. Und mittendrin eben der kolossal geniale Kommissar Adamsberg und seine Brigade. alle an sich schon eine Wucht. Die Pariser werden abgerufen, um in diesem Fall zu ermitteln, denn die Polizisten in Lovik, einem kleinen Ort mit knapp 1200 Einwohnern, die geraten, ja, man muss so sagen, an ihre Grenzen, zumal alles als Täter auf einen Mann hinweist, der Lokalheld ist. Der gleicht nämlich bis aufs Haar, also fast klongleich, einem großen Literaten. Er ist eine Berühmtheit und deswegen darf er auf gar keinen Fall der Mörder sein. Und jetzt kommt eben Adamsberg mit der Crew und man traut ihm diese Lösung zu. Er hat auch schon selber Blut geleckt, weil Flohbisse, mit denen kennt sich der Kommissar aus. Das war schon mal im anderen Fall, hat das eine große Rolle gespielt. Und wie Vargas das alles zusammenbricht, in einer Feinsprache mit großer Liebe für ihre Figuren, immer besonders und einer ganzen großen Portion an Menschenliebe, das ist einfach herrlich.
Okay, verstehe. Du bist begeistert. Hast du denn aber auch eine These eigentlich, warum jetzt gerade diese Reihe von Vargas so erfolgreich ist und auch schon so lange so erfolgreich ist, ne?
Ja, genau. Also Adamsberg, das muss man sagen, der ist die Wucht, wie der ermittelt, mit welch feinem Gespür für sein Gegenüber, mit seiner sympathisch verwunderlich sonderbaren Art. Der zieht sich zurück, der starrt in die Wolken, dann schaut er aber gleichzeitig den Menschen immer sehr tief ins Herz, in ihre Seele, auch weil er selbst verletzlich ist. Tiere zum Beispiel, auf die übt er eine ganz magische Ausstrahlung aus. Dafür liebt man das Buch schon alleine. Alleine für diesen Ermittler. Das ist einfach so ganz großartig. Und dann kommt eben diese begleitende Brigade mit ins Spiel. Auch das alles tolle Charaktere. Die kommen jedes Buch immer wieder. Und allein wunderbar die gewaltige Kommissarin Violette Rontancourt. Ihre Kraft, ihre körperliche Kraft. Das ist so eine ganz enorme, wahnsinnig tolle Frau. Die rettet ganz oft die Ermittlung. Und wie Fred Vargas das zusammenmischt und dass sie eben ihren Figuren so maximales Leben einhaucht. Das sind wie gute Freunde, da freut man sich. Also ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich die wieder treffe und ich warte da auch schon drauf. Und das Tolle an diesen Geschichten ist, sie sind leise tatsächlich und doch mächtig und sie ziehen rein in eine Welt und sie verlangsamen, so habe ich das erlebt, als ich das Buch gelesen habe, das eigene Bewusstsein. Das sind so herrliche Inseln des Glücks, diese Bücher. Die machen einfach Spaß und hier wird nicht so Brutalität gefeiert, das steht so gar nicht im Vordergrund, sondern es geht immer um die Gespräche, die Dialoge, um die Menschen. Und das kommt dann.
Jetzt haben wir ja beide auch schon spekuliert, auf welchem Platz dieser Roman Jenseits des Grabes von Fred Vargas morgen einsteigen wird auf die Bestsellerliste, die also morgen früh um 10 Uhr veröffentlicht wird. Ich habe gesehen, auf Amazon ist sie schon Platz 1 der meist verschenkten Bücher, glaube ich, in der Rubrik französischsprachige Literatur. Muss ich diesen aktuellen Fall also lesen als eingefleischter Fan, aber vielleicht auch als Vargas Neueinsteigerin?
Unbedingt, unbedingt. Also und natürlich, wenn man sie noch nicht gelesen hat, bitte alle 9 Bände davor auch. Weil
mit 1 anfangen auch am besten?
Nee, das muss man gar nicht. Okay. Also man kann, das ist tatsächlich nicht. Aber es ist schön, wenn man es tut. Es ist ein Labsal für die Seele, weil man trifft sich. Man trifft sich mit guten Freunden. Und Adamsberg, der ist einfach Kult. Ich würde sagen, der spielt schon längst in der Liga von Sherlock Holmes, Auguste Dupin oder Miss Marple. Und das Besondere, Fred Vargas, die ist studierte Archäologin. Und das kommt auch immer wieder in diesen Büchern vor. Das heißt, sie ist immer sehr genau. Und wir Lesenden lernen auch immer etwas aus ihren Geschichten. Rituale, Aberglaube, Krankheit, das spielt in Jenseits des Grabes eine wichtige Rolle, unglaublich gut.
Der neue Krimi von Fred Vargas, Jenseits des Grabes, wurde aus dem Französischen übersetzt von Claudia Marquardt, ist erschienen am Limes Verlag. Kim Kindermann hat uns das Buch eingeordnet, vorgestellt. Vielen Dank. Welche Bücher werden eigentlich so in nächster Zeit verfilmt? Das entscheidet sich möglicherweise heute auf dem Filmfestival in Cannes beim Event Shoot the Book. Da wird nämlich gleich einer ganzen Reihe von FilmproduzentInnen ausgewählte Literatur vorgestellt. 10 Bücher aus Europa sind in diesem Jahr darunter, ja, in denen dann eine Jury insbesondere Potenzial für die Kinoleinwand gesehen hat. Und eines dieser 10 Bücher, das kommt sogar aus Deutschland. Das ist der Krimi 9mm Cut von Sibylle Ruge. Darin geht es um die Privatermittlerin Yves Klein, die den Auftrag bekommt, einen Großindustriellen unter die Lupe zu nehmen. Und deshalb ermittelt Klein in seiner Villa auf einem ganz mondänen Anwesen, wo der Rasen immer genau auf 9mm getrimmt ist. Daher der Titel 9mm Cut. Könnte doch der nächste Kinoschlager sein, oder? Die schmutzigen Geschäfte, so der High Society. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn das eigene Buch in Cannes präsentiert ist? Das wollten wir wissen. Deshalb sind wir jetzt mit Sibylle Ruge verbunden. Guten Tag, Frau Ruge.
Hallo.
Und am Telefon ist auch der Mann, der diesen Krimi von Frau Ruge heute in Cannes pitchen wird. Frank Kroll vertritt Verlage wie zum Beispiel den Surkamp Verlag, in dem 9mm Cut erschienen ist. Und er vertritt Schreibende gegenüber FilmproduzentInnen. Ja, schön, dass auch Sie Zeit haben für uns, Herr Kroll. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Ruge, Sie haben bislang 2 Romane veröffentlicht und Sie sind mit beiden, das weiß ich gar nicht, ob Sie das so auf dem Schirm haben, aber auch auf unserer Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur gelandet. Das ist natürlich auch schon eine Auszeichnung, aber ich kann mir vorstellen, nochmal ein besonderes Gefühl, wenn man dann mit einem Roman auch nach Cannes eingeladen wird zum Filmpitch. Wie war das?
Als ich die E-Mail bekommen habe von Frank Kroll, habe ich gedacht, wow, bombastisch, Victory. Also das war ein gutes Gefühl, ja. Weil ich habe ja doch sehr spät angefangen, diese Karriere. Und dass das so reinballert, also ein ganzes Leben hätte ich den Stress nicht ausgehalten. Aber so ist ganz gut.
Herr Kroll, Sie haben ja 9mm Cut eingereicht für diesen Filmpitch in Cannes. Warum? Was waren da Ihre Gründe?
Ich musste da gar nicht lange überlegen. Das waren Roman, den ich bei der Lektüre sofort filmisch in meinem Kopf umgesetzt habe. Und der hat eine ganz starke Hauptfigur, eine weibliche Privatermittlerin, die geheimnisumwoben ist und die schlitzohrig ist und sehr ungewöhnlich ist. Und solche Figuren hätte man gerne in einer Serie oder in einem Spielfilm öfter gesehen.
Wie müssen wir uns denn jetzt so einen Pitch heute in Cannes vorstellen? Wie läuft das ab bei diesem Event Shoot the Book?
Also das folgt eigentlich immer einer ähnlichen Struktur, ob jetzt bei Book to Screen in Venedig, bei der Biennale oder bei Books at Berlinale. Cannes ist sicher das renommierteste internationale Festival mit der größten Strahlkraft. Da bewirbt man sich Ende des Jahres jeweils mit Neuerscheinungen, von denen man denkt, dass sie adaptierbar sind. Und wenn man dann ausgewählt wird in einer ersten Runde, schreibt man ein langes Gutachten, das ist relativ aufwendig, da sitzt man eine Woche dran. Dann hofft man, dass man weiterkommt und sich die Arbeit gelohnt hat. Das war in diesem Fall wieder mal so. Und dann wird es in der Jury vorgelegt. Das ist in diesem Fall eine 6-köpfige Jury mit Leuten aus internationalen Produktionsfirmen aus der Schweiz, Kanada, USA, Frankreich, Taiwan und Belgien, glaube ich. Und die wählen dann aus den über 100 Einsendungen 10 Bücher aus, die ihnen besonders geeignet erscheinen. Und dann hat man die Ehre, dort auf einer großen Bühne in einem der tollen Säle dort in Cannes am Meer das Buch zu präsentieren, einem internationalen Produzentenpublikum.
Ja, da werden Sie dann also sitzen, Herr Kroll. Frau Ruge, Sie sind ja heute nur in Gedanken dabei, aber wenn Sie dann daran denken, na, wenn da dann irgendeine Rückfrage von einem Produzenten, von einer Produzentin kommt, denken Sie dann nicht, da wäre ich auch gern dabei, da wäre ich doch genau die Richtige, um die ganzen Nachfragen zu meinem Roman zu beantworten?
Ich wäre generell gern in Cannes, weil da gerade ein super Programm läuft. Alle Lieblinge, Lanthimos, Cronenberg, also Sorrentino, da sind Dupieux, mein absoluter Liebling. Also da sind eine ganze Masse gute Leute gerade. Also ich vertraue natürlich Frank, dass er das gut macht, denn er hat es bis hierhin schon geschafft mit dem Pitch. Und ich denke aber, dass das Buch wirklich in guten Bildern erzählt ist, mit einem amerikanischen Schnitt, also nicht deutsch langatmig. Es hat schwarzen Humor, es ist von vielen was dabei. Also ich denke sehr in Bildern.
Gibt es denn irgendwelche Nachfragen, Herr Kroll, oder Fragen, auf die Sie sich ganz besonders vorbereiten jetzt für diesen Pitch, wo Sie schon so eine Ahnung haben, da könnten die ProduzentInnen nochmal nachfragen?
Also es gibt diesen sogenannten Elevator-Pitch, den muss man drauf haben. Also um in einer halben Minute was zu sagen über ein Buch, was irgendein Bild erzeugt, ja, über filmische Möglichkeiten. Aber natürlich, wenn man im Aufzug stecken bleibt mit dem Produzenten, sollte man dann auch 5-10 Zeilen parat haben, um dann etwas Genaueres drüber sagen zu können, über den Handlungsverlauf, die Figuren. Und das bereitet man schon ziemlich akribisch vor, dass man da nicht kalt überrascht wird.
Ich kann mal sagen, das könnte ich alles nicht. Deswegen tiefster Respekt, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wer da drin vorkommt, weil ich schon wieder mit einem anderen Buch dabei bin.
Na, ich habe es nicht geschrieben. Also Autorinnen und Autoren wollen Bücher schreiben, Verlage wollen in Ruhe Bücher publizieren und dann engagiert man so Leute wie mich, die über ein Netzwerk verfügen und auf solche Festivals gehen. Diese Märkte gibt es ja auf jedem größeren Festival und muss man sich vorstellen, wie so eine große Filmrechte-Veranstaltung eigentlich.
Ja, ich höre schon, die Arbeitsaufteilung scheint mir ganz gut verteilt zwischen Ihnen beiden. Aber haben Sie denn vielleicht schon so, ja, insgeheim im Hinterkopf so eine Schauspielerin vielleicht, die Sie sich wünschen würden für Ihre Hauptfigur Yves Klein? Frau Ruge, haben Sie da schon jemanden, würden Sie mit jemandem liebäugeln, sich jemanden wünschen, wenn Ihr Roman 9mm Cut verfilmt würde?
Da hätte ich auf jeden Fall Tilda Swinton im Kopf als absolut Gangster-Galeristin. Das wäre grandios. Und Christian Bale als depressiven Investmentbanker, der Millionen macht, drogensüchtig ist, das wäre eine echt interessante Nummer. Und ich muss sagen, ich habe einen totalen Liebling aus White Lotus für die Ermittlerin, die aus Deutschland gesendet wird. Das wäre Aubrey Plaza vielleicht.
Herr Kroll, haben Sie schon eine heimliche Favoritin für den Film, wenn Sie ihn besetzen könnten?
Ich weiß nicht, ob sie Zeit hat, aber ich könnte mir Sandra Hüller sehr gut vorstellen. Und vielleicht ist sie da im Publikum, glaube ich, eher nicht. Die hat anderes zu tun gerade. Aber naja, wir zielen schon auf eine internationale englischsprachige Verfilmung. Also das ist schon die Absicht. Und da kommen dann natürlich ganz andere Namen mit ins Spiel. Hoffentlich sieht man das, hoffentlich teilt man das. Ja, es gibt schon so Referenzfilme, die mir da einfallen. Die Filme von Ruben Östlund, Sibylle Ruge hat die Filme von Herrn Landimos genannt. Also das ist so eine Größenordnung. Das ist natürlich Wünschen und Träumen, aber warum nicht? Ja, also da wollen wir hin. Und Cannes hat so eine Strahlkraft. Da erreicht man dann auch Leute, die man noch nicht kennt. Ja, und die lesen dann einen solchen Roman, wenn er denn in der englischen Übersetzung oder Teilübersetzung vorliegt.
Ich drücke Ihnen beiden auf jeden Fall die Daumen, dass es genau so läuft, wie sich das jetzt alles erträumen. Sibylle Ruges Roman 9mm Cut, der wird heute in Cannes beim Filmpitch Shoot the Book vorgestellt, und zwar vom Literaturagenten Frank Kroll. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Danke auch. Schönen Tag.